Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Juni 2026. Dies ist eine Daisy-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom Juni 2026. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 245. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Juni 2026. Zu dieser Ausgabe begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Während wir diesen Hörbrief fertigstellen, begleiten uns sommerliche Temperaturen und es weckt die Vorfreude auf den Sommer, auf die Sonne und auch auf all das, was man im Sommer eben gut machen kann. Urlaub machen, auf die Berge gehen, reisen, entspannen, sich erholen. Jetzt gilt es aber, noch einmal zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf einige interessante Veranstaltungen, die stattgefunden haben im Blindenzentrum und zurückzuschauen auf den Einsatz vieler Menschen, die es ermöglicht haben, dass es hier im Blindenzentrum alles gut laufen kann, sei es hauptamtliche als auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Was erwartet euch also genau auf diesem Hörbrief? Wir beginnen wieder mit dem Terminkalender. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr einen Ausschnitt aus der Sozialbilanz des Blindenzentrums vom Jahr 2025, gelesen von Erich Meraner. In der Rubrik Gesundheit und Wohlbefinden hört ihr einen Bericht über die Projektwoche Sozial kompetent trotz oder wegen meiner Sehbehinderung, die vom 18. bis 25. April im Blindenzentrum stattgefunden hat. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr ein Interview mit Christian Mayr. Er hat heuer den Preis Glanzleistung für das junge Ehrenamt erhalten. In der Rubrik vom Blindensport hört ihr ein Interview mit Magdalena Hofer und Armin Bleikner über den Durchball. Dieser Bericht wurde in Südtirol 1 ausgestrahlt. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum hört ihr einen Beitrag über die Frühlingswoche im Blindenzentrum, welche vom 16. Mai bis 23. Mai im Blindenzentrum stattgefunden hat. Und abschließend ein längerer Beitrag in der Rubrik Aus dem Apostolatsleben. Ihr hört einen Ausschnitt aus dem Monatstreffen vom Mai zum Thema Umgangsformen. Was ist heute noch aktuell? Was ist veraltet? Ja, und damit wünsche ich euch allen gutes Abhören und ich hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei ist.
Terminkalender.
Veranstaltungen 2026. Juni 2026, 12. Juni, Jahreshauptversammlung der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol mit anschließendem Grillen im Blindenzentrum. Vom 21. Juni bis 4. Juli, Mehraufenthalt für Mitglieder der Landesgruppe Südtirol, des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. 25. Juni, offenes Bezirkstreffen zum Austausch und Kennenlernen für blinde und sehbehinderte Menschen in Meran. Juli 2026, 14. Juli, Einkehrtag der kamelianischen Familie am Grab von Maridl in Lüsen. Vom 27. bis 30. Juli, Sommertage zum Thema Theater für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche im Blindenzentrum. August 2026. Vom 22. bis 29. August internationale Kultur- und Begegnungswoche für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen in St. Virgil, Salzburg zum Thema weißes Gold und andere Schätze. September 2026. Vom 30. August bis 5. September Bergwanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Planail. 12. September. Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und ihre Familien im Blindenzentrum. Vom 19. bis 26. September Projektwoche, Herbstwoche im Blindenzentrum. Oktober 2026. 6. Oktober Raphaelsfeier im Blindenzentrum. Vom 15. bis 18. Oktober Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, ARGE, im Blindenzentrum. Vom 24. bis 31. Oktober Projektwoche iPhone-Schulung im Blindenzentrum. November 2026. 14. November 51. Internationales VSS Raiffeisen Torballturnier in Bozen. Vom 19. bis 22. November 33. Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 27. bis 29. November Herbstwochenende des Blindenapostolates Südtirol im Blindenzentrum. Dezember 2026. Vom 2. bis 6. Dezember Projekttage, Kreativtage im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Von Oktober bis Mai finden im Blindenzentrum jeden ersten Dienstag die Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr statt und jeden dritten Dienstag um 15.15 Uhr die Monatstreffen in italienischer Sprache. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Abendliche Tandemausflüge werden von der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol von Ende April bis Ende September mit Startpunkt beim Blindenzentrum St. Raphael um 18 Uhr organisiert. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr finden Turnstunden mit Alberto Dallo Specchio im Blindenzentrum statt. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol veranstaltet die Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol Yogakurse am Donnerstag von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr und von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr im Blindenzentrum. Torballtrainings finden während des Schuljahres donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr in der Turnhalle der Carducci-Schule in Bozen statt. Torball ist ein beliebter Mannschaftssport für blinde und sehbehinderte Menschen, welcher mit einem Klingelball gespielt wird. Im Blindenzentrum werden laufend Keramikkurse für alle Interessierten angeboten. Informationen oder Anmeldungen erfolgen entweder über die Rezeption des Blindenzentrums, über das Blindenapostolat Südtirol oder direkt bei der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. Initiative des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht. Noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen. Der Veranstaltungskalender wird laufend auf der Webseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates aktualisiert. Termine können sich ändern und es kommen neue Veranstaltungen hinzu.
Blick ins Blindenzentrum.
Vorwort zur Sozialbilanz 2025. Mit der Einweihung des Blindenzentrums im Jahr 1980 wurde ein Ort geschaffen, der von Beginn an mehr war als eine Einrichtung. Er war Ausdruck einer Haltung, getragen vom Vertrauen in die Fähigkeiten blinder und sehbehinderter Menschen und vom festen Willen, Teilhabe konkret zu ermöglichen. In 45 Jahren Bestehen hat sich das Blindenzentrum stetig weiterentwickelt. Gesellschaftliche Veränderungen, neue fachliche Erkenntnisse, gesetzliche Rahmenbedingungen und wachsende Erwartungen machten immer wieder Anpassungen notwendig. Entwicklung bedeutete dabei nicht nur Wachstum, sondern auch Festigung, das Bewahren zentraler Werte, das Schärfen des eigenen Profils und die bewusste Neupositionierung in einem sich wandelnden Umfeld. Das Bestehen unserer Einrichtung war nie selbstverständlich. Über Jahrzehnte hinweg erforderte es eine kontinuierliche, fachliche, gesellschaftliche und finanzielle Argumentation. Die Notwendigkeit unserer Arbeit musste immer wieder sichtbar gemacht, erklärt und vertreten werden. Gerade dieser fortwährende Dialog hat jedoch zur Klarheit unseres Auftrags und zur Qualität unserer Angebote beigetragen. Heute präsentiert sich das Blindenzentrum als gut positioniertes Kompetenzzentrum, fachlich fundiert, strukturell stabil und strategisch ausgerichtet. In seiner ganzheitlichen Ausrichtung gilt es auch international als Modell in dieser Form. Diese Entwicklung ist das Ergebnis des engagierten Wirkens vieler Menschen, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Partnerorganisationen und nicht zuletzt der Betroffenen selbst. Die vorliegende Sozialbilanz gibt Einblick in diesen Weg, in Leistungen, Wirkungen und Perspektiven. Sie dokumentiert Verantwortung und lädt zugleich dazu ein, die kommenden Schritte gemeinsam zu gestalten. Elisabeth Gitzel, beauftragte Leiterin. Sozialbilanz 2025, Blindenzentrum St. Raphael. Liebe Mitglieder, geschätzte Anwesende, das Jahr 2025 war für das Blindenzentrum St. Raphael ein Jahr des Wachstums und der Kontinuität. Mehr Mitglieder, mehr Mitarbeitende, mehr Menschen, die unsere Dienste in Anspruch genommen haben. Diese Zahlen sprechen für sich. Und doch steckt hinter jeder Zahl ein Mensch, ein Kind, das in der Frühförderung neue Möglichkeiten entdeckt, eine ältere Person, die in unserer Pflegeabteilung Geborgenheit und Würde erlebt. Jemand, der durch ein Training wieder selbstständiger durch den Alltag geht. Diese Menschen sind der Grund, warum wir jeden Tag aufs Neue unser Bestes geben. Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, mit Dankbarkeit für das Erreichte und mit Zuversicht für das, was noch vor uns liegt. Die Tätigkeit des Blindenzentrums erstreckt sich auf ganz Südtirol. Hier leben ca. 1600 blinde und sehbehinderte Menschen. Rund 89% sind sehbehindert, 7% blind, 2% hörsehbehindert oder taubblind und 3% weisen eine Mehrfachbehinderung auf. Der Anteil der Frauen liegt bei 63%, der Männer bei 37%. Der Verein Blindenzentrum zählte zum 31. Dezember 75 Mitglieder. Das ist ein Zuwachs von 7 Personen gegenüber dem Vorjahr. Den Vorstand bilden Nikolaus Fischnaller, Präsident, Riccardo Tomasini, Peter Liera, Karl Psenner, Anna Elfriede Kiermeier, Eva Rabanza und Armin Zingerle. Magdalena Hofer ist beratendes Mitglied ohne Stimmrecht. Herr Dieter Blaschke ist der Rechnungsprüfer. Die Mitarbeitenden, sie sind das Herzstück der täglichen Arbeit. Sie machen das Blindenzentrum zu einem verlässlichen Ort für Orientierung, Sicherheit und persönliche Entwicklung. Das Jahr begann mit einem Personalstand von 56 Personen. Im Jahresverlauf wurden 19 neue Mitarbeitende aufgenommen, sodass insgesamt 75 Personen für das Zentrum tätig waren. Im Laufe des Jahres kam es zu 11 Austritten. Am 31. Dezember belief sich die Zahl der Mitarbeitenden auf 64, 54 Frauen und 10 Männer. 3 dieser Mitarbeitenden traten zum Jahresende aus dem Dienst aus. Von der gesamten Belegschaft sind 3 Fachkräfte freiberuflich tätig, 2 Ärzte und eine Krankenpflegekraft. 37 Mitarbeitende arbeiten in Vollzeit, 27 in Teilzeit. Die Position der Direktion war im Berichtszeitraum nicht durchgehend besetzt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf diese Bereiche: stationäre Dienste, Pflege und Wohnhaus, 32 Mitarbeitende, Hauswirtschaft, 15 Mitarbeitende, landesweite mobile Dienste, Frühförderung, Schulberatung, Reha und psychologische Beratung, 11 Mitarbeiter und Verwaltung, 3 Mitarbeitende. Fort- und Weiterbildung. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende sind das Fundament unserer Arbeit. Deshalb fördern wir ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Das sichert die Qualität unserer Leistungen und stärkt langfristig unsere Zukunftsfähigkeit. Fähigkeit. 44 Mitarbeitende besuchten Kurse und Seminare im Umfang von 58 Fortbildungstagen. 5 Personen absolvierten berufsbegleitende Ausbildungen, 2 im Sozialbereich, 1 für Frühförderung in Österreich und 2 für Orientierung und Mobilität in Florenz. Alle Mitarbeitenden nahmen an den Schulungen zur Arbeitssicherheit teil. Die Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Das Blindenzentrum wird durch 49 Freiwillige gestärkt. Von diesen waren 37 regelmäßig im Einsatz. Insgesamt wurden geschätzte 3000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Zusätzlich unterstützen uns 2 Personen im Freiwilligen Sozialdienst mit 361 Stunden. Kompetenzzentrum und mobile Dienste. Wir sind Kompetenzzentrum und unsere mobilen Dienste erreichen die Menschen dort, wo sie leben. In der Frühförderung betreuten 6 Fachkräfte 107 Kinder in rund 1700 Fördereinheiten. Im Laufe des Jahres wurden 36 Kinder neu aufgenommen. Für 19 wurden die Förderung abgeschlossen. Hierfür wurden über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Die Schulberatung mit 2 Fachkräften unterstützte 145 Schüler. Neben 272 Außendiensten wurden Trainings in Orientierung und Mobilität und in lebenspraktischen Fertigkeiten durchgeführt. Hierfür wurden rund 22.000 Kilometer zurückgelegt. Die Reha-Dienste, Orientierung und Mobilität, lebenspraktische Fertigkeiten und Hilfsmittelberatung beschäftigten 3 Mitarbeitende. Diese führten mit 16 Personen Reha-Trainings im Ausmaß von insgesamt 204 Stunden durch. 171 Personen nahmen diese Hilfsberatung in Anspruch. Die Fachkraft für psychologische Beratung führte insgesamt 406 Beratungs- und Therapiegespräche mit 83 Betroffenen. Zusätzlich wurden 218 Schulungsstunden in Medientechnik und Blindenschrift angeboten. Bildungs- und Verwaltungszentrum. Als Bildungs- und Verwaltungszentrum fördern wir die Gemeinschaft sowie die gegenseitige Vernetzung. Dadurch wirken wir auch aktiv der sozialen Isolation entgegen. 2025 gab es wieder ein vielfältiges Programm. Von iPhone-Schulung und Sprachkurs bis hin zu internationalen Frühlingswochen oder der psychologischen Themenwoche, wie aus Lehre Freiraum wird. Die Begegnungsstunden mit Schulklassen und Gruppen waren wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Diese Termine bauen Berührungsängste ab und schärfen das Bewusstsein für Inklusion in der Gesellschaft. Mehrgenerationenhaus. Das Blindenzentrum als Mehrgenerationenhaus umfasst Gästebereich, Wohnhaus und Pflegeabteilung, Seniorenwohnheim. Der Gästebereich verzeichnete 2190 Übernachtungen. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, der unter anderem mit dem Ausfall einzelner Veranstaltungen zusammenhängt. Das Wohnhaus verfügt über 10 akkreditierte Plätze. Von den 10 Bewohnern arbeiten 7 in der geschützten Werkstatt, die von der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern geführt wird. Die Pflegeabteilung verfügt über 32 akkreditierte Betten. Ein Team aus 30 Fachkräften und 2 freiberuflichen Ärzten stellt die pflegerische und medizinische Versorgung sicher. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 42 Bewohner betreut. 10 Personen wurden neu aufgenommen, ebenso viele auf ihrem letzten Weg begleitet. In der Kurzzeitpflege fanden 9 Gäste Aufnahme. Zudem wurden 15 Praktikanten begleitet. Diese leisteten insgesamt 2570 Praxisstunden. Und schließlich die Hauswirtschaft, die mit Küche, Reinigung, Wäscherei sowie Gebäude- und Gartenmanagement einen zentralen Pfeiler im Alltag des Blindenzentrums bildet. Das Team aus 15 Mitarbeitenden sorgt täglich für die verlässliche Verpflegung, hygienische Sauberkeit sowie eine sichere Umgebung für Bewohner, Gäste und Personal. Dies trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei. Durch die fachgerechte Pflege der Außenanlagen und die kontinuierliche Instandhaltung des Gebäudes wird ein strukturierter, gefahrenfreier Raum geschaffen. Dies trägt zur langfristigen Werteerhaltung des Blindenzentrums bei. Zur wirtschaftlichen Lage. Der Verein schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem negativen Ergebnis von 106.649 Euro ab. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 3.918.522 Euro. Diese setzten sich primär aus Beiträgen öffentlicher Körperschaften, Zuwendung von Privatpersonen sowie Erträgen aus den erbrachten Dienstleistungen zusammen. Dem standen Gesamtausgaben in Höhe von 4.025.171 Euro gegenüber. Den mit Abstand größten Ausgabenposten bildeten die Personalkosten, gefolgt von den Aufwendungen für Dienstleistungen, Betriebsstoffen und Waren sowie den planmäßigen Abschreibungen. In seinem Bericht vom 20. April 2026 bestätigte der Rechnungsprüfer die ordnungsgemäße Revision des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025. Er bescheinigte eine korrekte Buchführung und empfahl der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Abschlussrechnung. Liebe Anwesende, hinter all diesen Zahlen und Statistiken steht der unermüdliche Einsatz vieler Menschen. Sie sind es, die das Blindenzentrum zu dem machen, was es heute ist. Ein Ort des Vertrauens und der Zuversicht. Das Jahr 2025 war ein Jahr, auf das wir gemeinsam stolz sein dürfen. Was geleistet wurde, ist nicht selbstverständlich. Es ist das Ergebnis von großem Einsatz, Verlässlichkeit und einem tiefen Mitgefühl für die Menschen, die uns anvertraut sind. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, unseren Mitarbeitenden, die täglich ihr Bestes geben, unseren Freiwilligen, die mit ihrem Wirken so vieles erst möglich machen, dem Vorstand, der mit Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein die Richtung vorgibt, und nicht zuletzt Ihnen, unsere Mitgliedern, die diesen Verein mit Leben füllen. Das Blindenzentrum St. Raphael ist mehr als eine Organisation. Es ist ein Ort, an dem Menschen Unterstützung finden, Vertrauen wachsen darf und Gemeinschaft gelebt wird. Diesen Ort gemeinsam zu gestalten und weiterzuentwickeln, bleibt unsere schönste Aufgabe. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Gesundheit und Wohlbefinden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin die Veronika und ich möchte euch jetzt den Bericht vorlesen über die Projektwoche im April zum Thema sozial kompetent trotz oder wegen meiner Sehbehinderung. Geleitet wurde die Woche von Stefan Rehmann und mir und ich lese euch jetzt den Bericht vor, um auch euch einen Einblick in diese Woche zu geben. In der Woche vom 18. bis 25. April 2026 trafen sich 15 blinde und sehbehinderte Menschen aus Südtirol, Deutschland und Österreich zu einer Projektwoche im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen. Eine Woche lang beschäftigten sie sich mit den verschiedenen Facetten ihrer sozialen Fähigkeiten. Unterschiedliche Lebenswege, Erfahrungen und Persönlichkeiten prägten die gemeinsame Zeit und erwiesen sich als wertvolle Ressource für den gemeinsamen Austausch. Nach teils anspruchsvollen Anreisen begann der Kurs am Sonntagnachmittag mit einer Vorstellungsrunde, die bereits einen ersten Einblick in die Vielfalt der Teilnehmenden gab. Eine Einführung in das Thema soziale Kompetenz bildete den Auftakt der inhaltlichen Arbeit. Der Montag stand im Zeichen von Selbst- und Fremdbild. Die Teilnehmenden setzten sich intensiv mit ihren eigenen Ressourcen auseinander, teilten prägende soziale Erfahrungen und reflektierten diese gemeinsam. In praktischen Gruppenübungen wurde die Fremdwahrnehmung mit ihren Möglichkeiten und Grenzen erfahrbar gemacht. Das Geben und Nehmen von Feedback nahm dabei eine zentrale Rolle ein. Von Dienstag bis Donnerstag lag der Schwerpunkt auf dem Thema Kommunikation. In vielfältigen Übungen und Diskussionen wurden unterschiedliche Alltagssituationen beleuchtet, die Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung erarbeitet, sowie die Bedeutung von Präsenz und Positionierung im Raum erfahrbar gemacht. Auch soziale Rollen, Beziehungsgestaltung sowie der Einfluss von Motiven und Bedürfnissen auf zwischenmenschliche Interaktion wurden anhand von Rollenspielen vertieft. Kurze, theoretische Impulse wechselten sich mit praktischen Übungen in Groß- und Kleingruppe sowie intensivem Erfahrungsaustausch ab. Ein besonderer Höhepunkt war der Donnerstagvormittag, der der nonverbalen Kommunikation gewidmet war. Gastreferent Erich Meraner führte mit seiner motivierenden und wertschätzenden Art durch den Vormittag. Er beschrieb den Teilnehmenden seine visuellen Eindrücke, etwa Körperhaltung, Bewegungen und Kleiderstil, und teilte seine spontanen Assoziationen dazu mit. Diese Rückmeldungen eröffneten neue Perspektiven und erweiterten die Wahrnehmung in der Gruppe. In praktischen Übungen zum Präsentieren eines Themas erhielten einzelne Teilnehmende differenzierte Rückmeldungen zur Wirkung ihrer Körpersprache, wovon auch die beobachtenden Teilnehmer nachhaltig profitierten. Am Donnerstagnachmittag führte ein Ausflug zum Monticler See. In entspannter Atmosphäre konnten Natur, Bewegung und Gemeinschaft genossen werden, ein wertvoller Austausch zur intensiven inhaltlichen Arbeit. Am Freitag stand schließlich das Thema sozialkompetent wegen meiner Sehbehinderung im Mittelpunkt. In Kleingruppen wurde erarbeitet, welche sozialen Fähigkeiten Menschen mit Sehbehinderung gerade aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation entwickeln. Dabei wurde deutlich, dass beispielsweise eine erhöhte Sensibilität für soziale Stimmungen, ausgeprägte Zuhörkompetenz und bewusste Kommunikationsstrategien besondere Stärken darstellen können. Die gesamte Woche war von Selbsterfahrung geprägt. Mit Offenheit, Mut und gegenseitiger Unterstützung ließen sich die Teilnehmenden auf neue Perspektiven und Herausforderungen ein.
Lebensbilder.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind heute da mit dem Christian, und zwar der Christian hat heuer einen sehr besonderen Preis gewonnen, und zwar den Preis Glanzleistung für das junge Ehrenamt, und der Preis wird verliehen für der Euregio. Hallo Christian.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Für welche Tätigkeit hast du denn diesen Preis verliehen gekriegt?
Also ich habe ihn eigentlich für meine ganze Jugendtätigkeit fürs Blindenapostolat Südtirol gekriegt. Also ich bin vom Blindenapostolat Südtirol vorgeschlagen geworden. Aber natürlich ist das auf die ganze Tätigkeit, also auch meine Arbeit als Sektionsleiter mit Armin zusammen bei der Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe.
War das für dich überraschend, dass du für den Preis nominiert geworden bist?
Also überraschend darf ich jetzt nicht sagen, weil wir haben damals, also wir haben die Anfrage gekriegt vom Land, ob wir jemand haben, den man halt vorschlagen kann. Und dann haben wir dann im Vorstand vom Blindenapostolat gleich mal meine Nummer gefallen. aber natürlich habe ich da jetzt weder gesagt ja oder nein, weil am Ende, ich war ja als vom Verein vorgeschlagen, aber danach habe ich davon eigentlich nichts mehr gehört und dann eines schönen Tages habe ich dann eine Mail gekriegt vom im Namen des Landeshauptmann Arno Kompatsch und habe mir gedacht, boah, was ist jetzt, ist irgendetwas umgestellt, ist irgendetwas passiert und das ist dann eben die Information gewesen, dass ich in dem Moment nominiert geworden bin und nicht allein nominiert, sondern auch ausgewählt worden bin.
Wie lange betreibst du schon deine ehrenamtliche Tätigkeit fürs Blindenapostolat?
Also fürs Blindenapostolat, glaube ich, ist es jetzt seit 2018, 19 ungefähr. Ich habe ja vorher schon ein bisschen in der Jugendarbeit mitgeholfen, aber als ich dann jetzt wirklich im Vorstand bin, ist eben, glaube ich, seit 2018 oder 19.
Für was bist du im Blindenapostolat in dem Moment zuständig?
Bis vor der Löschtenwoll bin ich in dem Moment der Jugendreferent gewesen. Jetzt ist ja der Dominik Mittelberger im Vorstand drinnen und deswegen machen wir es jetzt zusammen, aber eben eigentlich eben noch in Taler Jugend.
Und du hast auch gesagt, du bist in der Blindensportgruppe tätig. Was ist denn Sam so deine Aufgabe und so die Organisation dahinter? Mit was beschäftigst du dich, Sam?
Damit Bleikner zusammen, Sektionsleiter von Torpallung und Goldball. Wir organisieren wir eben in so jährliches, traditionelles, internationales Torpallturnier in Bozenheim im November. Danach machen wir aber auch die Organisation für die verschiedenen Meisterschaftsspieltage, also Torball und Goldball, was wir in Bozen ausrichten. Und dann koordinieren wir einfach das ganze, also das Training in dem Moment, dass wir einen Fahrer haben, dass ein Trainer dabei ist und dass wir genug Begleitpersonen haben. Und dann, wenn wir Freundschaftsanfragen haben für Freundschaftsturniere, dass wir einteilen, wer vor Ort und alles. Also eigentlich ja, ganz, ganz breit gefächert und danach versucht man dann auch noch ein bisschen finanziell etwas zu suchen, also versucht man dann auch ein bisschen die Sponsorenpflege zu machen, also ganz, ganz ein breit gefächertes Spektrum, was man da behandelt.
Da merkt man schon, du hast sehr viel zu tun mit ehrenamtlicher Arbeit. Was gefällt dir besonders gut an der ehrenamtlichen Arbeit?
Also das Schönste ist für mich einfach der Kontakt mit den Leuten. Man hat halt mit den Leuten zu tun, natürlich nicht halt positiv, aber einfach, man kriegt sehr, sehr viel Wertschätzung in dem Moment. Weil wenn wir irgendwo hinfahren, auch bei der Jugendgruppe, wenn wir letztes Jahr nach Bologna gefahren sind und wenn wir danach auf der Rückfahrt dann nur darüber reden und alle Leute begeistert sein und froh sein, dass sie mitgefahren sind, hell ist eigentlich ja für jemanden, der sich im Ehrenamt ja, beschäftigt, mit dem Ehrenamt beschäftigt, ist ja eigentlich das beste Kompliment in dem Moment.
So, Ehrenamt ist in Südtirol etwas sehr Wichtiges. Also, glaubst du, so Südtirol braucht mehr Leute, die was ehrenamtlich arbeiten?
Also Südtirol hat sicherlich schon ganz, ganz viele Leute, die im Ehrenamt arbeiten. Also in Südtirol, und Südtirol ist da, glaube ich, ein bisschen auf nationaler Ebene sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Aber auch, ich glaube, über die Grenzen hinaus. Wir haben in jedem Dorf gibt es eine Musikkapelle, gibt es einen Sportclub. Sicherlich, aber ich glaube, es ist für jeden Jungen oder auch jemand, der schon ein bisschen älter ist, ist es allem, glaube ich, eine schöne Freizeitbeschäftigung. Oft einmal natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig, aber ich glaube, man lernt ganz viel dabei und man tut einfach sehr, sehr viel fürs Leben lernen. Und am Ende, man tut einfach die Freundschaften und Kontakte pflegen. Also das Soziale ist einfach ganz, ganz im Vordergrund.
Also ist praktisch für die der Preis auch ein bisschen eine Wertschätzung für die Arbeit, was man die letzten Jahre gemacht hat. Auch wenn man nicht allem einen Preis dafür kriegen muss, aber es ist sicher eine große Wertschätzung dafür.
Also der Preis, ich glaube, es ist nicht nur ein Preis für mich, sondern es ist vor allem ein Preis für den ganzen Blindenapostolat, es mir nach außen hin einfach auch zeigen, was die Blinden und Sehbehinderten auch alles organisieren und auch selber organisieren können. Weil dann muss man schon auch sagen, viele, viele Sachen können wir in dem Moment als Betroffene, die wir ihn selber machen. Natürlich haben wir dann eine Hilfe von einer Begleitperson oder so. Aber oft so der Startpunkt, die Grundidee geht von uns aus. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach das nach außen hin einmal zu sagen. Weil viele Leute kennen unsere Welt einfach nicht. Die denken sich, ja, die armen Blinden, die werden nicht viel tun. Aber wenn man sich eigentlich, was wir als für Aktivitäten haben, im ganzen Jahr, wenn man sich einmal einen Kalender anschaut, geht es übergreifend, Blindenverbandzentrum, Sportgruppe, also das ist ein riesen, riesen Kalender und da, glaube ich, kann man schon sehr stolz sein, dass wir das machen und weiterhin auch machen natürlich.
Noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Was ist denn in nächster Zeit so geplant, wo du dich bei der Organisation beteiligst?
Also wir haben zu hier werden wir noch im Herbsthaus, ich denke mal, werden wir noch eine Wochenendfahrt in einer norditalienischen Stadt machen mit der Jugendgruppe. So ein bisschen werden wir letztes Jahr noch mal Bologna gefahren sein. Wir haben mal überlegt, ob wir Triest fahren. Und dann natürlich als ganz großes organisatorischer Aufwand ist nächstes Jahr 2027 im Sommer ist eben die internationale Jugendwoche, die in Südtirol wieder dabei ist, was in dem Moment über die Arge eben gemacht wird. Und dann ist Südtirol eben wieder dabei zu organisieren und das wird sicherlich für uns wieder einerseits eine große Arbeit sein, aber es ist auch wieder etwas, wo man vielleicht den einen oder anderen Jungen noch wieder in unser Blindenapostolat heranführen kann.
Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, danke für deine ehrenamtliche Arbeit und wir hoffen, dass du noch lange im Blindenapostolat und in der Sportgruppe weiterarbeitest.
Ich denke schon, wenn man allem genug Mitstreiter hat, der einem dann zwischendurch einmal helfen oder allein schon einmal mit einem guten Rat zur Seite stehen, glaube ich, kann das sicherlich noch lang weitergehen. Danke fürs Interview.
Blindensport.
Südtirol 1, der Verein der Woche.
Schönen Nachmittag, Südtirol. Torball haben wir vielleicht noch nie gehört, ist aber eine richtig interessante Sportart. Unser Verein der Woche ist die Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe, die BSSG. Lukas Augscheller trifft sich mit Armin Bleichner und Magdalena Hofer vom Verein in Bozen.
Also ihr beide spielt ja schon lange Torball. Armin, du bist sogar schon zweifacher Italienmeister. Erst heuer habt ihr wieder gewonnen. Und diesen Sport spielen alle blind. Also sehbehinderte, blinde und sehende Menschen tragen da einfach eine Dunkelbrille. Und dann werfen sie diesen Ball mit Glocke aufs gegnerische Tor. Das Spiel selbst, das schauen wir uns gleich genauer an, aber Magdalena, ihr seid in Italien hier wirklich ein Traditionsverein.
Was den Torball betrifft, sind wir die erste Mannschaft in Italien, was den Torball-Sport gespielt hat. Es ist vom deutschsprachigen Raum nach Italien gekommen eben und zuerst nach Südtirol und unsere Sportgruppe hat es dann in ganz Italien verteilt.
Mittlerweile gibt es 121 eingeschriebene Mitglieder, also wirklich eine tolle Gemeinschaft auch.
Wir sind ja nicht leider auf dem Spielfeld, wir machen Auswärtsfahrten nach Kalabrien, nach Belgien, nach Frankreich, nach Deutschland und so weiter, nach Griechenland sind wir gefahren. Wir sind schon auch wie viele Vereine eine große Familie.
Das Schien in dem Sinne ist einfach, dass man auf niemand externes angewiesen ist, was sonst im normalen Alltag allem ist, dass man einen Begleiter braucht, aber eben sobald man eben auf dem Feld drin ist, sind eben wir die, was eben gestalten, was eben spielen oder halt Schrauben zu gewinnen. Ja.
Ja, gleich probieren wir Torball einmal aus. Wie klappt das so ganz ohne was zu sehen?
Also möglich macht das dieser Ball hier. Ja, der hat innen so eine Art Glocke und wenn die Gegner auf unser Tor werfen, dann verteidigen wir sozusagen. Armin, du bist sogar Italienmeister in dieser Sportart. Das ist schon ein bisschen kompliziert, aber ihr trainiert das ja.
Man hat eine gewisse Position, an der man startet, aber eben sobald man im Ball eben das Geräusch hört, dann weiß man auch, ob er auf der rechten oder auf der linken Seite ist. Und eben sobald der Ball die Hand von Angreifer verlässt, eben darf man sich eben erst in die Verteidigungsposition begeben.
Und dann wird 3 gegen 3 gespielt, also alle bleiben auf ihrer Hälfte. Und damit ihr da nicht die Richtung verliert, gibt es dann ein ganz spezielles Feld auch.
Vor den Tor sind eben so Teppiche aufgepickt, die als Orientierungspunkte dienen. Und eben anhand von diesem findet man seine Position, von wo man auch entweder eben werfen kann oder eben nur sobald man eben verteidigt, dass man es so gut wie möglich richtet, die ganze Breite von den Toren eben auszudecken.
Ja, und Magdalena, du spielst ja auch schon seit Jahren mit. Einfach so mit Sportklamotten seid ihr da nicht unterwegs, gell?
Wir tragen Knieschützer, Ellenbogenschützer, nachher eine Dunkelbrille, was auch sie fix zur Ausrüstung gehört. Für die Männer der Tiefschutz, für die Damen der Brustschutz. Ein bisschen eine Bozner-Affinität ist, mit Rutschsocken zu spielen. Es hat einfach den Vorteil, dass man leiser ist und soll ich noch mal zusätzlich zur Ausrüstung, ja.
Ja, wirklich eine Herausforderung, aber ein echt toller Sport, in dem die sehbehinderten Menschen endlich mal nicht benachteiligt sind.
Alle Infos zum Verein und wie alle mitspielen können, ob blind, sehbehindert oder sehend, auf Südtirol 1 IT.
Unser Land und unsere Leute. Südtirol 1.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Bericht der Frühlingswoche 2026 vom 16. bis 23. Mai von Peter Mayer. Am Samstagabend begann die Frühlingswoche mit einer gemütlichen Vorstellrunde. Bei dieser wurden den 11 Teilnehmern Informationen über die Woche gegeben. Am Sonntag stand am Vormittag ein typisch italienischer Aperitivo auf der Terrasse des Blindenzentrums auf dem Programm. Am Nachmittag gaben uns Marco und Hertha Einblicke in die vielseitige Pflanzenwelt des Blindenzentrums und erklärten uns die Wirkung der verschiedenen Pflanzen. Einen Tag später gingen wir am Vormittag über die Gunschnerpromenade. Später am Nachmittag besuchten wir die Latschenkieferbrennerei Eschkfeller in Sarntal. Dort erlebten wir hautnah, wie ätherische Öle aus Nadelbäumen hergestellt werden und welche Produkte aus diesen produziert werden. Am Dienstag ging es für einen Ganztagsausflug in das Valle dei Laghi zum Lago di Terlago. Nach einem Spaziergang um den Terlagosee und anschließendem Picknick am See fuhren wir zum nahegelegenen Toblinosee, um ein Eis zu essen. Am nächsten Tag gingen wir in das Stadtzentrum von Bozen, um dort die Geschichte der Stadt und wichtige Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Um 15 Uhr wurde es musikalisch. Bei einem Harfenkonzert ließ uns die Harfenistin den Klängen des Frühlings lauschen. Am darauffolgenden Tag war der Vormittag zur freien Gestaltung der Teilnehmer ausgeschrieben. Der Besuch des mittelalterlichen Schloss Brösels war am Nachmittag geplant. Nach einer halbstündigen Autofahrt erreichten wir das Schloss. Dort wurden wir durch die bis zu 500 Jahre alten Gemäuer des Schlosses geführt und wir konnten in dessen Geschichte eintauchen. Am letzten Tag vor der Abreise gingen einige der Teilnehmer in das Stadtzentrum zum Einkaufen und der Rest genoss den sonnigen Tag im Garten. Auf der Liegewiese wurde am Nachmittag als Abschluss noch eine Weinverkostung mit typischen Südtiroler Spezialitäten und Weinen organisiert.
Aus dem Apostolatsleben.
Ich habe genommen, den alle zum Monatstreffen jetzt im Mai. Es ist unser letztes Monatstreffen vor der Sommerpause. Fein, dass ihr alle gekommen seid. Besonders begrüßen wir natürlich und danken gleich, dass er sich Zeit genommen hat, den Herrn Harald Stauder. Das Thema heute, wie wir wissen, ist Umgangsformen, was ist noch aktuell, was ist veraltet.
Schönen guten Abend, Harald Stauder ist mein Name. Warum diskutieren wir über Umgangsformen? Weil das halt Dinge sein, die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Wir benehmen uns heute anders als die Leute vor 200, 300 Jahren. Wir benehmen uns heute vielleicht auch ein bisschen anders, als wir uns vor 20 Jahren noch benommen haben, weil halt davor Dinge neu dazugekommen sind, weil sich die Technik geändert hat. Also es hat eine Reihe von Entwicklungen gegeben, die man halt dann wieder mitdenken sollte, mit berücksichtigen sollte. Und was immer gleich geblieben ist, in allen Generationen, in jedem Jahrhundert hat es geheißen, die Jugend kann sich nicht mehr benennen. Das hat es auch geheißen, wenn wir jung sind. Anscheinend haben wir uns auch nicht benennen. Und unsere Großeltern in der Generation hat es auch geheißen, die Jungen können sich nicht benennen. Und trotzdem sind wir groß geworden und trotzdem können wir uns recht ordentlich benennen. Darf ich mal sagen, man liest schon bei den alten Griechen zum Teil, dass die griechischen Philosophen gesagt haben, mit dieser Jugend haben wir keine Zukunft mehr. Ist doch einige Zeit her und trotzdem, ich glaube, es bringt nichts, auf die Jugend zu schauen. Jeder schaut auf sich und schaut, dass wir uns so benehmen, dass wir uns wohlfühlen können und dass wir entsprechend mit anderen Leuten halt einen Umgang pflegen können. Sitzen oder duzen, wer bietet das Du an? Mit wem muss ich per Sie bleiben? Darf ich das Du ablehnen, wenn es mir ungeboten wird? Auch so eine Sache. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, na, ich kann nicht du sagen zu denen. Oder es gibt auch das einseitige Du. Geistliche zum Beispiel tendieren sehr häufig die Kirchgänger, die Gläubigen zu duzen, oder? Aber viele sagen, na, zum Dekan kann ich nicht du sagen. Aber wenn er zu mir du sagt, ich bringe es nicht über die Lippen, zu ihm Du zu sagen. Also dieses einseitige Du gibt es ja auch. Aber in dem Fall, nehmen wir es mal vorweg, geistlicher und weltlicher, wer bietet das Du an? Der Geistliche. Der Geistliche bietet dem Weltlichen das Du an. Unabhängig ob Frau, Mann, ist kein Thema, sondern es ist der Geistliche, wird in jedem Fall als höherrangig eingestuft, wenn wir von Umgangsformen reden. Das heißt, der Geistliche bietet dem Weltlichen das Du an. Ich kann es unnehmen, indem ich zum Beispiel sage, ja, sagen Sie nein Du zu mir, aber ich bleibe gern beim Sie. Weil ich es einfach nicht über die Lippen bringe, zu sagen, du Dekan oder du Herr Dekan oder du. Ich rede jetzt gar nicht vom Bischof, schon klar. Sondern, Herr Bischof, sagen Sie Du zu mir, aber ich bleibe natürlich beim Sie. Also das einseitige Du und Sie gibt es auch. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man ohne weiteres auf diese Version zurückgreifen, dass ich sage, ja, von meiner Seite gerne, aber ich bleibe in der anderen Version. Wird akzeptiert und ist absolut kein Problem. Vielleicht seien da auch welche, die sagen, ich bin mit jemandem per Sie, der mit mir per Du war. Bei jungen Leuten geht es manchmal so, dass man aus der Schule rauskommt, der Lehrer ist allen per Du gewesen mit mir. Bevor man ist man halt erwachsen, 30, 40 und so weiter, trifft den Lehrer wieder und der Lehrer weiß jetzt nicht, soll ich jetzt Du sagen, weil den kenne ich ja schon seit er Kind ist, oder soll ich jetzt Sie sagen, weil er Bankdirektor ist irgendwo. Und den Frage kommt zum Beispiel bei Firmenseminaren allen wieder, deswegen unsprechen. Und wenn ich die Frage stelle, sei mir per Du gewesen oder sei mir per Sie gewesen, dann habe ich das Thema eigentlich ganz gleich gelöst. Da hat man es nur mal umgesprochen. Meistens ist man dann per Du, wenn man diese Frage stellt. Weil dann die anderen dann gleich sagen, ah, eigentlich kann man schon per Du sein, oder? Es kommt kaum der Satz, bleiben wir beim Sie. Ist ungewöhnlich. Denken wir einfach an die Praxis. Die meisten fühlen sich dann eigentlich schon angeregt zu sagen, na, eigentlich kann man schon per Du sein. Mantel annehmen, wenn man jetzt die konservativen Lehrbücher hernimmt, nachher heißt es, Mantel wird abgenommen. Aber ich muss auch verstehen, mit wem ich es zu tun habe, sozusagen. Wenn ich weiß, die Frau legt Wert darauf, dann mache ich es. Wenn ich weiß, die Frau legt nicht Wert darauf, dann lasse ich es. Genauso Autotür aufhalten. Früher hat es geheißen, der Mann haltet der Frau die Autotür auf. Mhm. Wird man heute in kaum einem Lehrbuch mehr drin finden. Das ist schon einfach aus der Zeit gekommen. Heute heißt es, wenn der Mann der Frau die Autotür aufhält, dann ist entweder die Frau neu oder das Auto. Nein, aber jedenfalls Autotür aufhalten. Es ist ein schönes Zeichen, aber ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Weil ich kann mir ohne weiteres einen Satz abholen, das kann ich schon selber. Okay, beim nächsten Mal weiß ich, dass ich es nicht mehr tue. Ich kann es umbieten, aber wenn ich verstehe, ist nicht gewünscht, kommt nicht un, dann lasse ich es natürlich, also je nachdem, eine bestimmte Einschätzung sollte ich oben, ob ich es machen soll oder nicht. Weder Du noch Sie zu sagen, führt zum Teil zu irgendwelchen Sätzen, die man sonst eigentlich normalerweise nicht verwendet. Man redet dann in irgendwelchen langen Sätzen daher, leider dass man kein Du und kein Sie sagen muss und jeder denkt sich, wir reden kompliziert. Und sprechen. Einfach ganz spontan und sprechen, sei mal per Du oder sei mal per Sie und dann ist man automatisch dann gleich mal per Du, weil der andere sagt, ja, nein, kann man schon per Du sein. Und beim nächsten Mal weiß man, braucht man keine Gedanken mehr zu machen und vor allem kann ich meinen natürlichen Spruch dann verwenden. Ja, und dann kann ich mich auf die sinnvollen Sachen konzentrieren und brauche nicht denken, wenn er jetzt was sagt, sage ich dann, naja, man kannte eventuell und so weiter. Nein, nein, das machst du so und so. Ganz, ganz einfach. Spontan ist meistens Beste. In einem gehobenen Restaurant gilt eigentlich Hände weg von fast allen Speisen. Also fast alles wird mit Besteck gegessen. Ansonsten gilt das im Italienischen zum Beispiel BBB, Bene, Bolo, Pizza. Das sind drei B, was man im Italienischen, wenn man italienische Umgangsformen liest, da gibt es ja dieses Buch Galateo. Da sind diese drei B allen wieder genannt. Aber ich muss auch abschätzen, wo bin ich? Aber Sie sind im Fünf-Sterne-Hotel und deswegen war die Antwort aufs Fünf-Sterne-Hotel. In der Pizzeria, die Pizza ist mittlerweile, gibt es zwei Möglichkeiten, Messer Gobel oder ich schneide sie auf und esse sie so stückweise mit an. Ohne weiteres praktiziert, war früher fast schon verpönt, aber mittlerweile sieht man das in ganz Italien und in den als Physiotherapeut. Wenn ich im Kopf habe, so wie jetzt du, so wie sie und so weiter, kann ich mich nicht mehr so viel auf das konzentrieren, was die eigentliche Aufgabe ist, nämlich Physiotherapie. Da habe ich im Kopf einfach auch andere Sachen. Deswegen klären und wissen, wie man drin ist. Ich habe noch zwei Fragen offen und danach können wir weiter. Handgeben. Das Handgeben, da gibt es einige Regeln, aber bitte praktizieren Sie das so, dass Sie die Hand von sich aus geben. Dass Sie die Hand von sich aus leicht entgegenstrecken, dann seien Sie in jedem Fall in Ordnung. Wenn ich nicht dabei nachdenken muss, soll ich nicht, tue ich jetzt oder tue ich nicht, dann haben Sie viele Gedanken im Kopf, die nicht notwendig sind, sondern einfach umwenden, das so praktizieren und dann passt es. Ja, weil Sie werden wahrscheinlich mit Menschen zu tun haben, die unsicher auf Sie zugehen, wie soll ich jetzt dienen und so weiter. Deswegen übernehmen Sie die Initiative, tun sich selber was Gutes und tun einen anderen was Gutes damit. Und die Frage ist noch übrig geblieben, Frau, den Mann, das du anbieten und so weiter und so fort. Das Prinzip lautet, der Ältere den Jüngeren bietet das du an. Jetzt können Sie natürlich fragen, der Büschen. Ja. Das ist jetzt auch nicht empfehlen. Schätzen ist auch nicht gut. Wird schon wohl ein bisschen älter sein als ich. Nein. So geht's halt. Ja, geht schon, aber da bleibt ein Gedächtnis. Ob man sich Sympathiepunkte erarbeitet, wage ich zu bezweifeln. Aber der Ältere dem Jüngeren ist es so ein Prinzip, das so langsam aus der Verwendung kommt. Wenn ein großer Altersunterschied da ist, dann ja. Wenn ich weiß, der andere ist 70, ich bin 40, kein Thema. Natürlich der Ältere dem Jüngeren. Aber wenn man ungefähr gleich alt ist, dann macht man es auch wieder spontan. Und Frau, die Frau dem Mann, ist ein Prinzip, das gilt nach wie vor. Aber da muss ich natürlich jetzt aufpassen. Bei der Arbeit zum Beispiel, nehmen wir ein konkretes Beispiel her. Der Chef ist 30 und die Mitarbeiterin 55. Bietet jetzt die ältere Frau dem jüngeren Mann das Du an? Bietet die Mitarbeiterin den Chef Du an? Du Chef, wir könnten eigentlich per Du sein. Wohl eher nicht. Da muss ich natürlich denken, da bin ich bei der Arbeit. Ist ganz was anderes. Da bietet einfach der Rang höhere. Die Literatur spricht da immer vom Rang bei der Arbeit. Der Rang höhere bietet, also der Chef der Mitarbeiter, der Chef der Mitarbeiterin. Im Privatleben Frau den Mann, aber im Berufsleben der höherrangige bietet das Du an. Und wer vorausgeht, ist nur eine Frage gewesen. Im Regelfall der sich auskennt. Der sich auskennt, da gibt es im Italienischen eine Formulierung, die Italiener sagen faccio strada. Ja. Und gibt es im Deutschen nicht? Gibt es im Deutschen in dieser Art nicht? Darf ich vorgehen oder sowas, das wir es im Deutschen so verwenden. Aber wer sich auskennt, geht entsprechend vor und macht entsprechend den Weg. Ja, die Sachen seien relativ logisch und all wenn Sie nicht wissen, was ist richtig, denken Sie bitte an das, behandeln Sie andere Leute so, wie Sie behandelt werden möchten. Dann passt es im Regelfall. Jetzt weiß ich nicht, wie wir, ja, wie wäre es mir recht in dem Fall? Natürlich auch so. Weil wir können von Umgangsformen reden wirklich tagelang und es gibt Literatur über tausende von Seiten, aber ich kann nicht jede Regel kennen. Und wenn ich in Situationen komme, wo ich die Regeln halt nicht kenne, denke ich spontan, wie wäre es mir recht jetzt, nachher probiere ich es so zu machen. Und das ist ein wichtiger Punkt bei den Umgangsformen, dass man eine bestimmte Distanz wahrnimmt und die entsprechend auch einhaltet. Das heißt, was Sie vorher gesagt haben, das mit Umgreifen. Wenn ich jemanden gut kenne, dann ist es was anderes als einen fremden Mensch umgreifen. Und wenn ich jemanden umgreife, frage ich, darf ich umgreifen? Ich kenne Leute, die kommen sofort sehr nahe an einen her und fangen gleich an, einen umzugreifen. Wenn jemand sagt, na, mag ich nicht, ich habe lieber ein bisschen Distanz, dann ist das einzuhalten.
Genau.
Absolut. Wenn ich jemanden am Telefon habe und die höre eine junge Stimme, dann tendieren natürlich einige eher zum Tun.
Richtig ist es nicht, weil jemanden, was ich nicht kenne, mitten sein bin ich mal per Sie. Und danach kommen das Du anbieten, aber am Telefon macht man sowieso nicht. Wir sprechen jetzt von Erwachsenen, schon
ja,
klar.
Ja, ja.
Wenn ich Kind mit Kindern bin, ich per Du, und wann endet das mit 18, 19 und so weiter, muss ich natürlich einschätzen. Aber wenn jemand anruft und sagt, verbindest mich bitte mit, dann ist zumindest ein Wort auszutauschen.
Ja.
Verbinden Sie bitte. Der wichtige Punkt war mit dem notwendigen Humor, weil es ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts passiert und man denkt sich, ja, komisch, dass der per Du ist, mehr ist nicht passiert. Ich verbinde sie gleich weiter, dann bleibe ich bei dem, was richtig ist, und Bitte und Danke sollen halt dazugehören, aber ist eigentlich nach wie vor Standard. Gehört dazu, ein Bitte und ein Danke her macht halt alle gern, und wenn wir es gern hören, dann verwenden wir es halt. Ganz genau. Ich glaube, soweit, auch wenn sich einiges geändert hat, aber die Grundregeln gehören schon dazu, und sind schon ein Bitte und ein Danke halt nach wie vor dabei. Ja, meistens kommen die Leute zum Seminar, die es nicht ganz kennen, brauchen. Weil die, die da sitzen, die können mit dem Thema was anfangen. Die, was es wirklich brauchen, die sagen, ja, da gehe ich nicht hin. Das ist halt leider oft so. Weil wenn man herkommen ist, dann sagt man, ja, kann mit dem Thema was anfangen, irgendwie interessiert es mich. Irgendwie kann das brauchen, man lernt ja nie aus. Und wenn jemand wirklich der Meinung ist, er braucht das nicht, obwohl er es braucht, dann sitzt er wahrscheinlich. Also, aber um die Frage zu beantworten,
naja, okay.
Darauf hinweisen, stopp, ich fühle mich nicht wohl, so nahe, und wirklich klar und deutlich signalisieren. Es gibt Leute, die haben das Gefühl nicht, was Abstand ist. Deswegen, es ist gar nicht, zum Teil ist es gar nicht böser Wille, der da dahinter ist, sondern einfach, es fehlt dieses Gefühl. Wir merken ja, wenn jemand zu nahe an uns herantretet, nachher kommt der zu nahe in unseren persönlichen Bereich. Und dann fühlen wir uns nicht wohl, weil wir uns auch nicht mehr so frei bewegen können. Die ganze Art und Weise zu sprechen, werden wir eingeschränkt. Es ist ein kultureller Unterschied. Die Nordländer halten mehr Distanz. Bei den Nordländern gilt meistens eine Armlänge, was bei uns in Mitteleuropa fast schon viel ist. Sie haben von der Aura gesprochen. Ich habe den Begriff bewusst nicht verwendet. Aber wenn Sie ihn verwendet haben, dann werde ich ihn jetzt auch verwenden.
Ja.
Wie weit geht die Aura? Da kann man auch lange Diskussionen führen. Aber das ist allem, der ist zu nahe an mich heran, der ist in meine Aura hineingetreten, wie Sie es gesagt haben. Um die Nordländer eine größere Aura als die Südländer. Aber es ist eine Frage, die Südländer tendieren auch eher schneller dazu, jemanden anzugreifen, am Arm zu halten und so weiter. Die Nordländer eher mehr Distanz. Ja. Auch diese Begrüßung mit Bussi links, Bussi rechts und links und fünfmal und viermal und dreimal und zweimal, ist eher was Südländisches, was nach Mitteleuropa gekommen ist. Alle gehobenen Lehrbücher sagen, man sagt weder guten Appetit noch Mahlzeit. Versuchen Sie das in Südtirol mal zu machen. Die Südtiroler erwarten sich das, dass man Mahlzeit oder guten Appetit sagt, weil es jetzt einfach eingebürgert hat. Deswegen genauso, danke für das Stichwort, genauso Gesundheit. Die Lehrbücher sagen alle, man überhört alle Körpergeräusche. Der sagt nicht immer Gesundheit.
Ja.
Ich sag's nicht, ich kann mir so erlauben, weil das heißt, der macht Seminare, der hat schon wissen, warum. Aber ich halte die Regel, genauso wie beim Mahlzeit und beim guten Appetit. In Südtirol ist es gang und gäbe, dass man sagt, wenn man es nicht sagt, fällt man auf. Wenn man es bei mir auf den lichten Tisch sitzt und jemand sagt, noch morgen bin ich halt so jedenfalls so irgendwas in die Richtung, damit ich halt, oder, aber auch, wo bin ich? Zahnstocher, genau dasselbe. Sie finden aber trotzdem in vielen Restaurants Zahnstocher. Man findet sie nach wie vor, weil sie die Leute einfach gewöhnt sein. In der Spitzengastronomie wird ihnen kein Zahnstocher gegeben. Also da müssen wir jetzt von Land zu Land unterscheiden. In Italien ist es eine Möglichkeit. Es gibt in Italien ja Speisekarten, dort steht oben Gedeck
Ein Euro, nicht 1 Euro, sondern 2 Euro, irgendwas. Ja. Das ist. Und dann kann man davon ausgehen muss nicht, dass da für einen Kellner was dabei ist. In Österreich ist es mittlerweile fast eine Pflicht, fast eine Pflicht. Und das sieht man ja auch schon, wenn man die Rechnung kriegt, und oder kriegt man zum Teil einen Kugelschreiber dazu und schreibt dann einen Prozentsatz dazu an Trinkgeld. Sogar bei Zahlungen mit Bankomat kann man drucken, 2%, 5%, 10% oder eigener Betrag. In Österreich ganz stark, in Deutschland mittlerweile auch. In den USA zum Beispiel und in England ist es Pflicht. Da steht auf der Speisekarte erwartetes Trinkgeld. Und dann steht der Prozentsatz dazu. Erwartetes Trinkgeld 10%. Und ich muss begründen, warum es nicht gibt. Das heißt, aber je nachdem, wo ich bin, muss ich mich vorher informieren, ist Trinkgeld in deinem Land üblich oder ist es nicht üblich? Ursprünglich hat es geheißen, in der Schweiz ist es nicht üblich, unmittelbares Nachbarland. In der Schweiz hat sich das entsprechend auch. Bei bestimmten Bällen, jetzt gehen wir nach Wien oder sonst irgendwo hin, in Südtirol eher weniger, steht auf der Einladungskarte, auf der Ballkarte auch drauf, welche Kleidung erwartet wird. Und indem ich es draufschreibe, kann ich dann beim Eingang sagen, sie sind nicht richtig gekleidet. Wenn ich es vorher kommuniziere, ist es ja auch richtig, dass der andere weiß, es wird erwartet, dann komme ich da hinein. Absolut richtig. Ansonsten ist es schwer, wenn der sagt, ja, das habe ich ja nicht gewusst. Der Frack ist hinten länger, mit zwei so Pinguinflügeln hinten nach unten. Beim Frack trägt man eine Weste drunter, die Jacke ist offen. Also der Frack ist nur mal eine Spur eleganter als das Smoking. In Südtirol gibt es keine Gelegenheit, einen Frack zu tragen. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, Smoking zu tragen, aber auch da fällt man auf. Es hat früher mal ein paar Bälle gegeben, da ist Smoking passend gewesen, aber heute wird man jetzt spontan keine Veranstaltung mehr. Nehmen wir Bischof, Landeshauptmann, Bürgermeister und Gemeindevertreter. Dann machen Sie das genau in dieser Reihenfolge. Zuerst die Geistlichen, dann die Weltlichen und bei den Weltlichen und den Geistlichen immer die größere Einheit. Landeshauptmann vertritt das Land, Bürgermeister vertritt nur die Gemeinde. Also der, was die größere Einheit hat, wird als Erster begrüßt. Und wenn Sie jetzt da haben, Bischof, Dekan, Landeshauptmann, Bürgermeister, dann genau in dieser Reihenfolge. Bischof vertritt die ganze Diözese, also größer. Dekan sein Dekanat, Landeshauptmann wie das ganze Land und Bürgermeister wieder die Gemeinde. Also von groß zu klein, geistlich vor weltlich. Landesrat ist Vertreter des Landes, deshalb Landesrat vor Bürgermeister. Es ist jetzt die Frage, wenn mehrere Landesräte das, wenn wir haben jetzt den Bischof, haben den Dekan, haben mehrere Priester da, haben den Landeshauptmann, ein paar Mitglieder der Landesregierung da, haben den Bürgermeister und ein paar Gemeindereferenten. 15, 20 unterschiedliche Leute. Was mache ich dann? Dann begrüße ich sehr geehrter Herr Bischof als Vertreter der Geistlichkeit. Und dann sind sie alle in Uhren drin. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann und die Landesräte, ohne dass sie die Namen aufzählen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister mit den Vertretern der Gemeindeverwaltung. Und sonst muss sie aufzählen, sehr geehrter Herr Bischof Ivo Muss, sehr geehrter Herr Dekan und so weiter. Dann habe ich so viele Namen, das bringt nichts. Es gilt das Prinzip, nicht mehr als 7 namentlich, weil das kennen wir alle, dass da Namen aufgezählt werden und Namen und so ungefähr, jetzt hat er alle begrüßt im Soldo sein. Und für die Vertreter der Vereine ein besonderer Gruß dem Feuerwehrhauptmann und dem Vertreter der Musikkapelle. Dann haben sie alle drin. Sammelbegrüßung, aber auch wieder geistlich, weltlich, groß, klein.
Dann und Damen und Herren ist...
Damen und Herren am Ende.
Nein, ich sag, wenn jetzt... Ich sag mal, ich alle drei Landesräte, alle drei Landesräte begrüßen will. Das heißt, sind's, was ich, eine Dame und zwei Herren.
Ja.
Die Dame nach erster.
Wenn die Landesräte gleichwertig sein, ja, wenn jemand Landeshauptmann Stellvertreterin ist, wie zum Beispiel die Frau Barmer, die auch Landesrätin ist, dann nehme ich sie als Erste. Mhm. Ansonsten Dame vorher, ja, machen Sie nichts falsch. Aber man kann zum Beispiel dann auch zuerst die Ehrengäste, aber Die wichtigsten heute sind Mitglieder, deswegen ein ganz besonderer Gruß an unseren Mitgliedern, indem ich sie halt nochmal heraushebe. Oder ganz am Beginn, bevor ich die Ehrengäste begrüße, kann ich ja meine eigenen Leib begrüßen. Ohne weiteres, liebe Mitglieder unseres Vereins, es freut mich, dass so viele, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Erlauben Sie mir, einige Ehrengäste namentlich zu begrüßen. Dann habe ich mal die eigenen am Beginn und danach hebe ich halt die Ehrengäste ein bisschen hervor. Es gibt die Möglichkeit, dass Urna für alle stellt. Dass Urna einfach sagt, ja, man fragt, wird es zwei, drei sein, was ja. Nennt Mess und abstellt Urna für alle. Ja. Ist aber eher selten geworden. Eher ist so, dass jeder spontan das macht und dann geht man halt rein um. Dann schaut man, mit wem der Kellner anfängt und niemand will eigentlich anfangen meistens. Deswegen muss jemand das Eis brechen. Einfach der Satz, darf ich anfangen? Niemand wird nachsagen.
Ist das schon richtig?
Ja. Die Frage stellen, darf ich anfangen? Nicht warten, bis jemand ja sagt, weil er kann lang dauern.
Nein, nein, aber es ist noch effektiver, weil ich nicht ziehe und ja. So nachher.
Vollkommen richtig.
Ist das noch ganz unangenehm oft?
Nein, nein.
Und vielleicht schauen sie mich alle an und nach so
ja. Ich darf ich anfangen und schon loslegen? Ja. Nein, nein. Spontanität, man hilft den anderen Leuten auch damit. Deswegen, ja.
Aber bestelle ich einfach alles? Oder tut man erst essen und dann trinken? Oder?
Ganz gleich. Ist je nach Restaurant und so weiter. Oft einmal sagt der Kellner auch, zuerst die Vorspeisen und danach. Oder ich mache halt also nur Geschmackssachen. Ja. Die Getränke werden die meisten zuerst bestellen wollen, aber spontan. Es gibt da keine wirklich richtige Reihenfolge, deswegen bestimmte Natürlichkeit muss da sein. Und mit der Frage, auch wenn ich sage, darf ich vorgehen, warte ich nicht, bis noch jemand sagt ja, sondern dann gehe ich mit dem Satz, fange ich schon an zu gehen. Ich glaube, das empfinden wir alle so. Das ist ein ganz natürliches Empfinden. Ohne die andere jetzt bloßzustellen, könnte man eventuell sagen, Entschuldigung, wir reden leider ist fertig und danach gerne, dass ja. Man es in der Richtung, ohne dass man die andere wirklich ermahnt, wir haben leider was fertig zu reden und dann das bin ich gleich bei dir oder sind wir gleich bei dir oder bei Ihnen, je nachdem. Ja. Ich einfach darauf verweisen, wir sind gerade mitten in einem Gespräch. Wir reden leider gerade das fertig und dann bin ich gleich bei dir. Und dann ist es ganz anders, als zu sagen, was redest du dazwischen. Es ist dann eine Frage, welchen Ton ich verwende. Und spätestens beim zweiten Mal wird es anders. Das kommt dann wahrscheinlich die Frage, darf ich kurz, ich hatte gleich kurz etwas gefragt oder so. Man kann durch solche Formulierungen anders schon ein bisschen auf Distanz halten oder ein bisschen bilden, wenn man es dann will.
Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wünschen euch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal im August, Peter, Veronika und Katrin.